SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Viktor Diamant. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sportwissenschaftler, Personal Trainer mit eigenem Fitnessstudio und YouTube-Kanal. Wer jetzt die Krise kriegt und sagt, oh Gott, bleib mir weg mit Sport. Halten Sie dann gleich dagegen?
Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, es muss ja nicht gleich Sport sein. Es kann ja auch einfach ein bewegter Alltag sein.
Bewegter Alltag, definieren Sie das mal.
Öfters aufstehen beim Sitzen, also die Klassiker. Spaziergänge machen, in der Natur, im Wald bewegen, barfuß laufen, die Füße da integrieren.
Wobei Spazierengehen ist nicht Spazierengehen, habe ich jetzt gerade in der Vorbereitung auch noch gelesen. Wir müssen zügig gehen. Ab wann gilt denn ein Spaziergang als gesund?
Natürlich kann man alles besser machen. Aber wenn man Spazierengehen durch Sitzen ersetzt, macht man auf jeden Fall schon mal was richtig. Und wenn man dabei jetzt noch so leicht erhöhten Puls hat, zügige Einheiten einbaut und je nachdem, wo man lebt, hat man vielleicht so ein bisschen Steigung mit dabei, dann kommt das ja ganz automatisch, dass man gar nicht zügiger gehen muss, sondern vielleicht Geschwindigkeit beibehält, aber durch diese Bergaufsteigung einfach die Muskeln auch noch ein bisschen mehr aktiviert.
Ist da was dran, dass wir einmal am Tag kurz ins Schwitzen kommen sollen? Das ist schon ausreichend, um möglicherweise unser Leben zu verlängern.
Definitiv. Und auch da, einmal ist besser als keinmal. Und die Dauer spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber einmal kurz ins Schwitzen kommen, einmal kurz den Motor hochfahren, das ist auf jeden Fall super.
Lässt sich das auf den Nenner bringen, wie viel Bewegung am Tag gut ist? Also es gibt ja viel diese Schritte-Empfehlungen, so und so viele soll man am Tag schaffen. Haben Sie da eine Empfehlung?
10.000 ist ja so eine Zahl, die da in den Köpfen der meisten Leute herumgeistert, die jeder schon mal gehört hat. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Maßzahl. Wissenschaftlich ist da allerdings ziemlich wenig dran. Wenn man da jetzt Untersuchungen zu dem Thema liest, dann stellt man fest, dass so eine Art Cut-off-Wert, ab dem keine weitere Verbesserung in Richtung der Lebenserwartung oder Langlebigkeit mehr festzustellen ist, dass der eigentlich schon ein bisschen früher eintritt. Gleichzeitig gibt es da auch viele Kritikpunkte in diesem Bereich. Also um das jetzt mal kurz zu machen, 10.000 ist irgendwo eine ganz gute Nummer, daran könnte man sich orientieren. 8.000 besser als gar nichts, 12.000 schadet auch nicht.
Okay, ja. Aber wenn Sie sagen, da gibt's auch Kritik, ist natürlich interessant, welche Kritik gibt's daran?
Es ist schwer, grundsätzlich sowas zu erfassen, weil man muss die Untersuchungsgruppen genauer betrachten. Wer untersucht wird, was für Todesereignisse da in die Statistik mit reingenommen werden und jetzt nur die Überlebenswahrscheinlichkeit oder die Lebenserwartung als einzigen Faktor zu werten, ist ja auch zu kurz gedacht. Es ist ja auch zum Beispiel wichtig, dass man einfach aktiver ist, um Knieschmerzen zu vermeiden, um die Knochendichte hochzuhalten, um das Herz-Kreislauf-System aktiv zu halten. Und nur weil man länger lebt, heißt das nicht, dass man gesund lebt.
Ja, ja, es reicht dann auch nicht, 10.000 Schritte zu laufen und ich ernähre mich den ganzen Tag von Burgern und kippe noch Bier nach und rauche dann obendrauf. Ne? Wie sieht dann für einen Personal Trainer so der tägliche Ablauf aus? Sie haben wahrscheinlich Sport sowieso in dem Alltag immer drin.
Ja, das wird es vielleicht den einen oder anderen verwundern, aber wenn man mit Sport seinen Lebensunterhalt verdient, dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen langweilig. Deshalb versuche ich tatsächlich, Sport in meinen Alltag oder Bewegung besser gesagt in meinen Alltag einzubauen, dass ich möglichst wenig strukturierten Sport, der dann vielleicht nach 10, 20 Jahren langweilig werden würde, mit einplanen muss, sondern einfach einen bewegten Alltag zu gestalten. Das ist eigentlich so die Kunst an der Sache, lange Freude, lange Spaß zu behalten.
Also jetzt ist 10.14 Uhr am Freitagvormittag. Wie sah der bewegte Alltag bis hierhin heute aus?
Ich bin zum Beispiel, ich habe mein Fahrrad aus Köln mitgenommen.
Okay,
mein Klapprad. Damit fahre ich auch jedes Mal zur Arbeit. Und ich bin jetzt vom Hotel mit dem Fahrrad hierher gefahren.
Okay, sie hat mich geschockt, wenn Sie gesagt hätten, ich bin aus Köln mit dem Fahrrad gekommen. Aber so schlimm ist es noch nicht.
Das ist ein bisschen zu weit.
Wenn Sie sagen, ich habe Rücken, dann sind Sie nicht allein. 61% der Menschen in Deutschland geben an, in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt zu haben. Sportwissenschaftler Viktor Diamant bei uns in SWR1 Leute. Sie gehören wahrscheinlich nicht dazu, oder?
Selbst ich habe mal Verspannungen.
Ist ja beruhigend. Ja. Weshalb? Woher kommen die bei Ihnen?
Auch ich muss mal Büroarbeit machen.
Okay, also Büro ist schon mal ganz schlecht. Wieso sind denn allgemein Rückenschmerzen so verbreitet? Liegt das nur am Büro?
Ich glaube, das liegt daran, weil wir uns allgemein nicht mehr artgerecht bewegen. Die artgerechte Ernährung war ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon in aller Munde, Paleo-Ernährung, aber es gibt ja auch Paleo-Bewegung.
Was heißt einfach, Paleo? Muss
ich kurz das sagen? Ist so diese Steinzeiternährung. Mhm. Unter dem Begriff wird das vielleicht dem einen oder anderen geläufig sein, die Steinzeiternährung. Und man könnte das Ganze auch auf die Bewegung beziehen. Steinzeitbewegung, was im Grunde einfach nur heißt für uns, viel weniger sitzen, ja, bisschen weniger komfortabler, vielleicht sich in sein Sofa einlümmeln und so weiter, weil dieses Unbequeme zwingt uns ja wiederum, öfter mal die Position zu wechseln.
Es uns selber unbequem machen, das wäre ein Trick?
Das ist ein kleiner Trick, genau.
Okay, klingt nur nicht so logisch, weil meistens wollen wir es ja bequem haben. Jetzt sind mehr Frauen als Männer von Rückenschmerzen betroffen. Arbeiten die Frauen mehr?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Wie sie arbeiten, Frauen bringen auf jeden Fall eine andere Belastbarkeit mit durch den anderen Körperbau. Und das, also anderes Bindegewebe, schwächer in der Regel. Dadurch, wenn wir längere Zeit uns in einer bestimmten Position halten müssen, trägt uns das Bindegewebe mit. Ähnlich so eines Kompressionsanzugs, so ein Neoprenanzug kann man sich da vielleicht mal vorstellen. Das strafft einen. Vielleicht kennt der ein oder andere so Reisestrümpfe. Die geben einen so ein bequemes Stabilisationsgefühl, wenn man die anhat. Und das, diese Rolle erfüllt im Grunde unser Bindegewebe im Körper. Wenn wir längere Zeit stehen müssen, dann werden wir dadurch so ein bisschen gestützt. Und Frauen haben ein schlechteres Bindegewebe. Ergo, da muss dann der Muskelapparat mehr stützen. Und das könnte eine Ursache von schmerzhaften Verspannungen sein.
Das heißt, würde für uns Frauen bedeuten, mehr Sport hilft dann einfach.
Mehr Bewegung, mehr Positionswechsel. Die beste Haltung, das ist so ein schlauer Grundsatz, ist immer die nächste Haltung.
Wäre jetzt so, wie wir hier am Tisch sitzen?
Ich versuche zum Beispiel sehr in meiner Doppel-S-Schwingung der Wirbelsäule zu sitzen gerade. Deshalb kann ich mich hier sehr, sehr effizient halten. Die Stühle sind hier auch ziemlich gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Hocker hätte, dann würde ich mich auch ständig bewegen. Ich würde mich mal vorbeugen. Ich würde mich mal aufrichten. Ich würde vielleicht mal mich auf ein Bein setzen, dann das Bein wechseln und immer wieder meine Position ändern.
Okay, diese Woche war Tag der Rückengesundheit, das ist jedes Jahr, am 15. März. Was ist die beste Vorbeugung, um gar nicht Rücken zu kriegen? Das, was wir gerade gehört haben, ist schon ein gutes Beispiel wahrscheinlich.
Richtig, genau. Also regelmäßige Bewegung, abwechslungsreiche Bewegung. Und was insbesondere die Wirbelsäule betrifft, die Wirbelsäule ist ja eine flexible Säule. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Fiberglasstab, wie zum Beispiel so ein Stab von einem Hochspringer. Der ist zwar gerade, aber der ist flexibel beweglich. Der darf aber nicht in die Endbewegungsgrade bewegt werden, sonst geht er kaputt. Und das Gleiche gilt so ein bisschen auch für die Wirbelsäule. Wenn diese gerade im endgradigen Bewegungsbereich stark belastet wird, das mag die nicht. Das heißt, wenn man jetzt lange Zeit mit einem runden Rücken sitzt, ist das so eine endgradige Belastung, die mag die Wirbelsäule nicht so.
Rundrücken ist gerade schon ein Stichwort, was von den SWR1-Hörerinnen und Hörern gefallen ist. Haben Sie da einen Tipp, was man machen kann gegen den Rundrücken? Witwenbuckel hat es jemand auch genannt.
Genau. Da ist ja zum Beispiel bei einem Witwenbuckel hinten im Bereich des Rückens, oberhalb der Schultern, so ein runder Vorsprung. Dieser bildet sich meistens raus, weil wir zu stark in diesen Rundrücken verfallen. Der Körper passt sich an, bildet da tatsächlich so Fetteinlagerungen aus, damit das Ganze besser, diese Belastung besser absorbiert werden kann. Und wenn das lange andauert, diese Belastung, baut sich der Körper sogar strukturell im Knochensystem um. Und was man dagegen machen kann, auf jeden Fall diese Überlastung durch diesen runden Rücken abzustellen und sich entsprechend dieser natürlichen physiologischen Doppel-S-Schwingung der Wirbelsäule mehr in diese Richtung hin auszurichten.
Würde bedeuten, also wenn ich es jetzt ganz praktisch umsetzen will?
Man könnte sich vorstellen, dass man sich schön langziehen will, aufrichten will und den Kopf wie so eine Perlenkette nach oben hin streckt. Dadurch fördert man diese Doppel-S-Schwingung der Wirbelsäule.
Merkt man nicht, man sitzt automatisch ganz anders, ne? Also ich fühle mich jetzt so als wie eine Marionette, als würde ich von oben gesteuert.
Richtig, genau. Form.
Sie geben auf Ihrem YouTube-Kanal Funk-Fitness-Tipps, um den Körper fit zu halten und dazu viele Hintergründe, wie der Körper funktioniert. Was ist denn genau Functional Fitness steckt dahinter? Was ist das genau?
Im Grunde geht es um natürliche, funktionelle Bewegungsmuster. Funktionell meint, dass eine Funktion der Bewegung im Vordergrund steht. Wie zum Beispiel jetzt beim Treppensteigen oder beim Kniebeugen. Wenn wir jetzt vom Stuhl aufstehen oder aus der tiefen Hocke aufstehen, machen wir im Grunde eine funktionelle Bewegung, die man auch als Kniebeuge bezeichnen kann.
Okay, das heißt, ich arbeite eher mit dem Körpergewicht als mit Geräten beispielsweise dabei, oder?
Richtig, man kann aber auch mit Zusatzgewichten arbeiten. Angenommen, man trägt jetzt schwere Einkaufstüten die Treppenstufen hoch, dann hätte ich jetzt da natürlich eine beladene, funktionelle Bewegung und das kann ich auch im Fitnessstudio oder im Trainingsalltag nachahmen.
Wobei die große Frage bei Sport ja immer ist, kann ich damit auch Muskeln aufbauen? Geht das mit Functional Fitness?
Ganz klar, ja, das kann jeder selber für sich auch nachvollziehen, der am Ende seiner Treppenstufen außer Puste war und wo die Muskeln gebrannt haben.
Also das funktioniert in jedem Fall. Jetzt das aktuelle Video spricht die Hocke an. Warum ist die Hocke so wichtig?
Ja, die Hocke ist ein ganz, gerade hier bei uns im westlichen Bereich, ein sehr interessantes Bewegungsmuster, weil sie ein Stück weit vergessen wurde. Viele erachten sie als unnatürlich, weil sie schwer einzunehmen ist, die Beine brennen, man kommt auch vielleicht gar nicht mal so tief runter. Dabei ist die Hocke im Grunde in unser Genom sehr stark eingebettet. Kann man sich allein schon daran verbildlichen, dass früher vor der Erfindung des Stuhls vor 500 Jahren und vor der Erfindung der Sitztoilette man sich nicht, ohne in die Hocke zu gehen, erleichtern konnte.
Ja, gehörte dazu
automatisch. Gehörte automatisch dazu. Das heißt, Wir sind zwangsläufig in der Regel circa einmal am Tag wahrscheinlich mindestens in die Hocke gegangen, um uns dort entspannt, unverkrampft, im Idealfall zu erleichtern.
Können wir das direkt mal ausprobieren? Wäre
natürlich
das möglich? Also jetzt einfach mal zu gucken. Für manchmal kann man ja auch Dinge falsch machen bei der Hocke. Also was wäre wichtig? Ich gehe jetzt einfach mal. Oh, das knackt schon in den Knien.
Ja, das knackt gut. Wahrscheinlich, weil sich so ein bisschen Spannung aufgebaut hat im Kniegelenk, in der Kniegelenkskapsel. Bei der entspannten Hocke ist es wichtig, dass die Fersen auf dem Boden sind.
Ja.
Und der Rücken sich möglichst schön streckt. Dafür ist notwendig ein gewisser Knievorschub. Mit Knievorschub meine ich, dass das Knielot der Kniescheibe ein Stück weit über die Zehen hinaus wandert und der Schwerpunkt trotzdem entspannt über den gesamten Fuß verteilt ist, sodass man nicht das Gefühl hat, mit den Fersen abheben zu müssen oder nach hinten zu fallen. Und wenn das nicht möglich ist, dann könnte man jetzt an verschiedenen Stellen des Körpers schauen, woran liegt es denn, wo gibt es noch Entwicklungsbereiche und diese Stellen speziell aufdehnen. In ganz vielen Fällen sind das die Sprunggelenke.
Also könnten die SW1-Hörerinnen und Hörer direkt einfach gerade mal mitmachen. Sehen Sie das jetzt unter unserem Studiotisch? Was ist da falsch, was ich hier mache? Oder?
Ich kann es gerade nicht so richtig erkennen. Okay. Ich glaube, Sie haben etwas höhere Absätze in den Schuhen.
Nö, darf ich stimmt nicht. Nee? Muss okay, ich gleich widersprechen.
Okay, sehr relativ dunkel.
Also hier.
Ah, tatsächlich. Ist ein hoher Absatz. Das gilt für mich.
Sie?
Ja, das gilt für mich
das
schon als hoher.
Das ist ein Zentimeter.
Das gilt
ist nicht mehr als
ja, doch. Nee, ich habe null. Ich habe tatsächlich nur so 1-2 Zentimeter Absatz. Und das macht es natürlich schon leichter, weil das die Sprunggelenksbeugung erleichtert.
Also zieht die Schuhe aus.
Dann wird der Trainingsreiz größer und dann werden Sie feststellen, ups, das ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen schwerer.
Nö.
Nee, noch nicht. Ist es jetzt nicht ein Ticken schwerer?
Nee, lasse ich mir jetzt nicht einreden. Ich werde da keinen Unterschied.
Sieht auf jeden Fall auch noch gut aus. Genau. Eine sehr schöne Hocke sehe ich da. Der Rücken ist schön gestreckt, der Kopf ist ausgerichtet. Der Schwerpunkt, kann man sich selber nochmal fragen, ist der Schwerpunkt gleichmäßig unter den Füßen verteilt?
Also so langsam brennt es in den Oberschenkeln. Muss das so sein?
Das ist zwangsläufig so, weil jetzt bestimmte Blutgefäße in den Beinen abgeklemmt werden. Da man die Hocke in der Vergangenheit selten eingenommen hat, haben sich bestimmte Blutgefäße gedacht, oh, da könnten wir mal unsere Leitung langlegen. Und wenn man die Hocke jetzt öfter lang einnimmt, dann wird der Körper die Notwendigkeit erachten, jetzt die abgeklemmten Blutgefäße durch neue Blutgefäße zu ersetzen, die dann nach und nach gebildet werden und in Bereichen, ich sag mal, gepflanzt werden, die jetzt nicht mehr abgeklemmt sind.
Jetzt hatten wir gerade die Hocke besprochen und da sind Ihre Schuhe dann aufgefallen. Vielleicht können Sie das den SW1-Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was Sie für Schuhe tragen.
Genau, ich trage sogenannte Barfußschuhe, denen man das von außen allerdings gar nicht so richtig ansieht. Von außen sehen die so ein bisschen aus wie die Kategorie Chucks mit einer flachen Sohle, mit dem Unterschied jedoch, dass der Vorfußbereich ein bisschen breiter ist, damit die Zehen nicht eingeklemmt werden und ähnlich wie bei Chucks auch, also bei diesen Sportschuhen, kein Unterschied zwischen dem Vorfuß und der Ferse besteht, wirklich null. Zentimeter Unterschied oder 0 Millimeter Unterschied. Zudem ist die Sohle auch flexibler. Da kann man so einen Grundsatz folgen. Wenn der Schuh sich so gut rollen lässt, dass er in die Hosentasche passt, dann ist das ein guter Schuh und hat eine flexible Sohle.
Jetzt dachte ich, mit meinen fast nur 1,5 Zentimeter oder 1 Zentimeter hätte ich gesagt, könnte ich schon protzen. Aber bei Ihnen höre ich raus, ist wirklich am besten für den Fuß ganz flach.
Richtig, genau. Das ist natürlich, das erlaubt eine optimale Schwerpunktverteilung. auf dem Fuß und beugt diesen Druckschmerzen vor allem auch, falls das jemand hat, der Zuhörer, im vorderen Fußbereich vor, dass man da so Druckstellen bildet in der Mitte des Vorfußbereichs, weil das Gewicht durch diesen Absatz einfach leicht nach vorne gedrückt wird.
Jetzt kommen ganz viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Freiburg, schreibt uns Kim zum Beispiel und sagt, können Sie genauer erklären, im Kontext von Rückenschmerzen, Sitzhaltung, Rundenrücken und Hohlkreuz, wie können Sie das alles in den Fokus nehmen?
Hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass Rückenschmerzen häufig nicht unspezifisch sind. Im medizinischen Kontext bei Diagnosen wird häufig von unspezifischen Rückenschmerzen gesprochen, wenn diese nicht spezifisch auf bestimmte strukturelle Veränderungen wie einen Bandscheibenvorfall, eingeklemmten Nerv oder eine Facettengelenksarthrose zurückzuführen sind. Jedoch gibt es eigentlich sowas wie unspezifischen Rückenschmerz gar nicht, weil dieser meistens immer spezifisch mit bestimmten Bewegungsüberlastung oder Haltungsüberlastung zusammenhängt. Beispielsweise hat jemand Schmerzen, wenn er lange sitzt. Und da muss man dann zum Beispiel genauer in den Augenschein nehmen, welche Haltung er dabei einnimmt. Häufig fördert Sitzen auf Stühlen eine gewisse Abflachung der sogenannten Lendenlordose, also im Lendenbereich, im unteren Rücken ist man ja so einwärts geschwungen und beim Sitzen bei vielen Menschen wird das sozusagen umgekehrt, dass der Rücken dort leicht rund wird und auch der obere Rücken neigt dazu, rund zu werden. Wenn man jetzt dabei Verspannung entwickelt oder Schmerzen entwickelt, ist man sozusagen flexionsintolerant, sehr wahrscheinlich. Das heißt, man kann diese Haltung nicht tolerieren. Das trifft aber nicht auf alle Menschen zu. Und das erklärt auch, warum so gewisse Studien, die dann einfach nur Zusammenhänge untersuchen zwischen bestimmten Positionen und Haltung und Belastung, häufig zu keinem richtigen Schluss kommen, weil dann zu viele Menschen mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in einen Topf geworfen werden.
Macht es schwierig zu vergleichen.
Das macht schwierig,
genau. Im Grunde muss ich doch immer ausgleichen. Also angenommen, wenn ich den ganzen Tag an der Stanze stehe, immer dieselbe Bewegung mache, muss ich dann ja irgendwann für meinen Körper eine Gegenbewegung bieten, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt, oder?
Genau, vereinfacht gesagt kann man das auf jeden Fall so stehen lassen. Und es gibt halt Menschen, die, wenn sie an der Stanze stehen, Beschwerden kriegen. Und da muss man sich anschauen, was haben diese gemeinsam? Und oftmals ist das so eine gewisse Haltungstendenz oder verringerte Belastbarkeit auf diese Belastungsart bezogen. Und diejenigen, die dann keine Probleme bekommen, da könnte man sich auch anschauen, welche Faktoren bringen die denn so mit sich? Haben die da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner? Und da findet man zum Beispiel oftmals bestimmte Eigenschaften, die sie belastbarer in dieser Belastungsart machen, weshalb sie keine Schmerzen entwickeln.
Also immer der Ursache auf den Grund gehen. Chris aus Oberstenfeld hatte uns geschrieben und sagt, bei ihm hat Thai-Massage total geholfen. Ist es zu empfehlen?
Massagen können auf jeden Fall helfen, Schmerzen im Verspannungsbereich zu reduzieren. Ich würde aber ganz gerne da nochmal die Aufmerksamkeit darauf richten, dass man sich mal fragt, warum der Körper mit Verspannung reagiert. Und Verspannung sind ja Verhärtung in Bereichen, die besonders gefordert werden. Das kennt zum Beispiel jeder, der schwere Einkaufstüten tragen muss. Da verspannt zum Beispiel mal die Unterarme, weil diese gerade vielleicht über Gebühr gefordert werden. Oder nach einem Städtetrip verspannt vielleicht schon mal die Waden, die stärker gefordert werden. Und sicherlich gibt es auch im Alltag Haltungen, bei denen der Rücken verstärkt gefordert wird. Sei es vielleicht das lange Stehen oder das Rucksack tragen oder das Sitzen.
Notfallübung kommt gerade rein von Ursula per Mail ins Studio. Sie sagt nämlich, eine Anregung aus jahrelanger Erfahrung mit Bandscheibenvorfällen in der Lendenwirbelsäule und in der Halswirbelsäule. Und die Notfallübung von Robin McKenzie empfiehlt sie da. In der Bauchlage, aber auch im Stehen hat mir sehr geholfen und die mache ich sehr oft prophylaktisch. Jetzt müssen wir den Sportwissenschaftler fragen, was ist die Notfallübung nach Robin McKenzie?
Ja, das können sich sicherlich viele bildhaft sehr gut aus dem Yoga ableiten. Von der Kobra ist eine sehr, sehr ähnliche Bewegungs- oder Haltungsposition, bei der man auf dem Bauch vielleicht mit aufgestellten Unterarmen oder gestreckten Ellbogen sich in so eine Überstreckungsposition der Wirbelsäule begibt. Und Bandscheibenvorfall, so muss man wissen, diese haben häufig ihre Ursache in einer übermäßigen Beugung der Wirbelsäule. Dabei wird die Bandscheibe so nach hinten rausgedrückt und kann auf den Nerven drücken. Und bei dieser Streckbewegung wird die Bandscheibe gewissermaßen wieder zurückgedrückt, nach vorne, wo sie wieder hingehört.
Ist es denn automatisch für jeden gut, diese Cobra-Übung? Denn das habe ich in Ihren Videos gesehen, da warnen Sie ja teilweise sogar vor.
Genau, dieses Konzept von Robert McKenzie ist schon ein bisschen älter und neuere Untersuchungen zeigen, dass diese Übung der zunehmenden Streckung, man muss dann langsam steigern, wenn man einen akuten Bandscheibenvorfall hat, durchaus helfen kann, die Bandscheibe wieder in die richtige Position zurechtzuruckeln. Jedoch geht man das Risiko ein, ein paar Jahre später eine Facettengelenksarthrose zu bekommen, weil man durch diese Überstreckung auf die hinteren Facettengelenke übermäßigen Druck ausübt. Und dort kann es dann dementsprechend zu Überlastungserscheinungen kommen. Was sich stattdessen bewährt hat und als komplett ausreichend angesehen wird, ist, die sanfte Bauchlage einzunehmen mit einer sanften Streckung, bei der zum Beispiel der Kopf auf zwei Fäuste erhöht wird, so von dem Abstand zum Boden, und dann einfach vielleicht ein, zwei Minütchen länger in der Position verharren, reicht vollkommen aus, um den gleichen Effekt auf die Bandscheibe zu haben, ohne das Risiko einzugehen, die Facettengelenksarthrose in Gang zu setzen.
Gibt es denn so grundsätzlich etwas, was gut ist für die Bandscheiben, um vorzubeugen? Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen und dachte, das ist ja einfach. Spazieren gehen stärkt die Rückenmuskeln und sorgt für eine gute Ernährung der Bandscheibe. Also im Grunde reicht das hier schon, oder?
Das ist ein sehr guter Hinweis, genau. Was die Bandscheibe nämlich liebt, sind so kleine Bewegungen, die nicht allzu endgradig und vor allem in einer endgradigen Endstellung, darunter kann man sich zum Beispiel eine sehr starke Beugung vorstellen, wenn man dann noch belastet, das mag die Bandscheibe nicht. Bandscheiben können sich ja auf alles anpassen, aber auf diese Position nicht ganz so gut. Und hier nochmal das Bild der Wirbelsäule als so einen flexiblen Fiberglasstab, der sich zwar bewegen kann, schwingen kann, aber der nicht so gerne endgradige Position einnimmt, weil dann reißt der Fiberstab und es bilden sich so Risse
im Material. Wie ist es allgemein? Ich denke jetzt gerade nochmal an diese Cobra-Dehnung. Übung, da dehnen wir ja sehr viel. Ist Dehnen generell gut? Sie haben eben gesagt, Sie sind von Natur aus sehr beweglich.
Ich bin zum Beispiel von Natur aus sehr beweglich und da müsste man jetzt ganz genau hinschauen, wo habe ich schon eine ganz gute Beweglichkeit? Das kann man zum Beispiel mit physiotherapeutischen Tests ermitteln. Die sind normiert und da kann man schauen, haben die Gelenke eventuell schon eine ausreichende Beweglichkeit. Wenn das der Fall ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass man mit weiterer Dehnung, auch wenn man vielleicht dann irgendwann am Ende so eine Art Dehnreiz spürt, noch eine Verbesserung der eigenen Beschwerden erreichen kann. Wenn man sich zum Beispiel im Vergleich zu den Bekannten und Freunden als beweglicher einschätzt und ständig dehnt und wundert, warum man trotzdem Schmerzen hat, dann müsste man vielleicht da diese mögliche Ursache, dass man vielleicht schon zu beweglich, zu instabil ist, in Erwägung ziehen. Und dann könnte es hier helfen, Stabilisationsübungen zu machen.
Heißt, Dehnen ist nicht unbedingt für jeden gut. Weil normal hört man ja immer, Dehnen ganz wichtig und so weiter. Aber trifft nicht für jeden zu.
Korrekt, ganz genau. Und jeder, der sich da irgendwie in so einer Teufelskreislaufspirale wiederfindet, ständig dehnt und die Beschwerden gehen dann vielleicht für 20 Minuten weg, kommen aber dann wieder, der sollte insbesondere Stabilisationsübungen für sich in Erwägung ziehen.
Viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer an den Sportwissenschaftler Viktor Diamant bei uns in SWR1-Leute. Ben schreibt zum Beispiel, hab eine Frage wegen der Bandscheibe. Wie steht es ums Fahrradfahren?
Da wäre es zum Beispiel wichtig zu beachten, was für ein Fahrrad man denn hat. Wenn man nach dem Fahrradfahren merkt, das tut ein bisschen weh, diese klassischen Bandscheibenschmerzen, Nervenschmerzen kommen dann wieder, dann könnte das daran liegen, dass das aktuelle Fahrrad einen eher in eine gerundete Haltung bringt. Und diese Bewegungsart, Bewegungsrichtung, vor allem im unteren Rücken, ist eher förderlich für einen Bandscheibenvorfall. Und dann sollte man eher ein etwas aufrechtere Sitzhaltung auf dem Fahrrad bevorzugen. Also so ein klassisches Hollandrad zum Beispiel, wo man schön dem Wind auch mehr Angriffsfläche bietet, das wäre hier etwas rückenschonender.
Guter Tipp. Dann aus Karlsruhe schreibt uns Klaus Wierig. Mich würde interessieren, wie einem steifer werdenden Nackenhals entgegengewirkt werden kann. Da kommen schon wieder Mails rein, da flutscht die weg. Hier geht's weiter. Typisch mit zunehmendem Alter ist ja der schwieriger werdende Schulterblick beim Autofahren. Ja, das werden sicher viele kennen.
An diesem Problem kann man auch sehr schön erkennen, dass der Körper als Einheit arbeitet. Und häufig ist es so, dass der Nackenbereich bei diesen Rotationsbewegungen, die beim Schulterblick notwendig sind, einfach überlastet wird, weil eine Etage tiefer im Brustwirbelsäulenbereich die Rotation, wo sie auch zu einem großen Teil beigetragen werden kann, nicht mehr mitgetragen werden kann. Gerade bei einem Rundrücken, eingefallene Brustwirbelsäule, kann der Brustkorb nicht mehr mitrotieren. Normalerweise kann der Brustkorb bis zu 45 Grad mitrotieren. Wenn das allerdings nicht geht, muss der Nacken mehr machen und überarbeitet sich. Also so klassisch Burnout auf der Arbeit, nur halt auf Nackenebene. Und wenn man da Übungen für macht, die die Brustwirbelsäule wieder in die Rotation bringen, das würde in der Regel auch den Nacken erleichtern. kleiner Tipp sofort zum Ausprobieren, einfach mal versuchen, weniger aus dem Hals zu rotieren, sondern die Bewegung auch mehr mit dem Brustkorb bewusst anzusteuern. Das kann schon als eine einfache Übung im Alltag sehr helfen.
Okay, gibt es noch irgendwas, was man speziell für den Nacken machen kann?
Da müsste man auch wieder schauen, in welcher Tendenz ist der Nacken gerade? Weil nicht jede Übung hilft jedem pauschal. Wenn man zum Beispiel so einen klassisch vorgeschobenen Kopf hat, dass der Kopf einfach weiter vorne als die Füße sind und zuerst den Raum betritt, dann sollte man den Kopf so leicht zurückziehen, auch da wieder die Wirbelsäule so in eine einheitliche Schwingung bewegen und die Muskeln, die daran beteiligt sind, meistens sind das auch die tief liegenden Halsbeuger, die hinteren Nackenstrecker, diese wieder aktivieren, damit der Nacken in die natürliche Schwingung zurückfindet.
Jetzt probiere ich das gerade mal aus, also noch nicht Doppelkinn, das wäre dann zu viel wahrscheinlich,
das
oder?
Das ist ein bisschen zu viel, sondern das Kinn so sanft zurückziehen, sanft runterführen. Und da merkt man vielleicht, dann arbeiten die vorderen Muskeln. Man muss natürlich vielleicht soft anfangen, sonst hat man wieder den nächsten Problemherd.
Ja, wie stelle ich fest, ob ich etwas auch richtig oder falsch mache? Ich habe ja den Physiotherapeuten nicht immer mit dabei.
Das ist tatsächlich schwierig von außen, weil solche Bewegungsmuster, die einen vielleicht die Schmerzen in erster Instanz gebracht haben, ja so tief eingeübt sind. Da würde ich wirklich empfehlen, falls man mit Informationen aus dem Internet, weil viele versuchen sich ja im Internet zu helfen, falls man da einfach nicht weiterkommt, dann tatsächlich vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen oder einen guten Therapeuten zu fragen.
Jetzt ist erschreckend, Rückenschmerzen sind der zweithäufigste Grund für einen Arztbesuch und mit der häufigste Grund für eine Frühverrentung. Das ist ja wirklich krass. Kommen dann bei Ihnen auch die meisten mit Rückenschmerzen? Ist das Thema Nummer eins?
Der Rücken ist tatsächlich sehr häufig betroffen. Oftmals ist es auch so dieser untere Rückenbereich. Nackenbereich ist sehr häufig auch betroffen von Verspannung. Genau, der Lendenbereich, der untere Rückenbereich, der Lendenbereich und der Übergang, das sogenannte Iliosakralgelenk, dass es da häufig zu Blockaden kommt, wenn man das auch noch zum Rücken zählt. Aber man kann schon sagen, dass das irgendwo in diesen Bereichen 50% der Probleme abdeckt.
Unterer Rücken wollten wir drüber sprechen. Das kennen viele und haben da Probleme mit. Wo kommen die Probleme her? Lässt sich das so pauschal sagen?
Pauschal wird es immer schwierig. Wenn man da sich jetzt auf eine pauschale Aussage festlegen mag, dann wahrscheinlich einfach zu wenig Bewegung und eine zu falsche Haltung. Das mag vielleicht der Rundrücken sein in diesem Bereich oder das Hohlkreuz. Und da gilt es, den unteren Rücken dann rauszubewegen in diese Mittelposition im Idealfall. Da ist er am belastbarsten.
Also unterer Rücken kenne ich auch. Und dann, wenn man mit Leuten spricht, dann stellt sich meistens raus, das ist so ein Frauending. Liegt das wieder an unserer schwachen Muskulatur allgemein oder?
Da meinen Sie wahrscheinlich das Iliosakralgelenk, so ganz weit unten im Rücken. Das ist tatsächlich eher bei Frauen weiter verbreitet, weil das ist so ein großes Gelenk, das allerdings eine ganz kleine Bewegung normalerweise zulässt. Und dieses Gelenk wird durch Bänder gesichert. Wenn jetzt allerdings die Gelenke drunter und drüber so ein bisschen unbeweglich sind, beim Rücken, beim unteren Rücken ist das vor allem die Hüfte. Wenn also das Kugelhüftgelenk da drunter zu steif ist, dann wird die Kraft auf das nächste Gelenk oder die nächste Gelenkgruppe, das ist das Iliosakralgelenk und der untere Rücken übertragen. Das heißt, das Iliosakralgelenk, was sich schon so wenig bewegen kann, muss sich dann mehr bewegen. Und der untere Rücken, der sich auch nicht so richtig gerne bewegen mag, der lieber stabil bleibt, der muss sich dann auch vermehrt bewegen. Weshalb es schon Sinn macht, die Hüfte zu mobilisieren.
Gibt es da eine gute Übung für?
Es gibt gute Übungen, mit denen man lernt, den Rücken zu stabilisieren und natürlich die Hüften zu mobilisieren. Ja.
Können Sie was zeigen?
Ich versuch's mal hier. Also,
und gerne auch erklären, dass die Hörerinnen und Hörer.
Genau, damit man das auch im Auto nachvollziehen kann. Also man könnte jetzt in so eine Vierfüßlerposition gehen. Ich stütze mich jetzt hier aufgrund der Kamerasituation hier im Studio am Tisch ab. Und wenn man jetzt das Bein nach hinten wegstreckt und den diagonalen Arm nach oben über Kopf streckt, sodass der Arm und das Bein eine gerade verlängerte Linie bilden, dann bewegt sich jetzt mehr die Schulter, das Kugelgelenk in der Schulter und das Kugelgelenk in der Hüfte. Und dann führt man beide Gelenke zusammen, sodass die Hand aufs Knie trifft. Und bei dieser Bewegung darf sich jetzt der Rücken nicht bewegen. Wird häufig falsch gemacht.
Mache ich wahrscheinlich schon falsch, oder?
Genau, und da gilt es jetzt hier zu stabilisieren und die Bewegung eher aus der Hüfte und aus der Schulter zu holen, während der Rücken stabil bleibt und sich nicht bewegt.
Ich könnte gar nicht feststellen, ob mein Rücken sich bewegt oder nicht.
Genau das ist oft das Problem, genau. Ja. Und da muss man vielleicht einen Spiegel zu Beginn erstmal nutzen als Feedback-Instanz oder vielleicht vom Partner, vom Freund einfach mal drüber schauen lassen, ob man das denn richtig umsetzt, damit man das überhaupt dann von außen zurückgemeldet bekommt. Und dann versucht man das Ganze zu korrigieren.
Warum ist es denn so wichtig, dass ich den Rücken an dieser Position nicht bewege?
Häufig resultieren Überlastungen durch Fehlbewegungen. Wenn bestimmte Gelenke, zum Beispiel die Hüfte oder die Schulter, unbeweglich sind, dann muss die Wirbelsäule dann vermehrt bewegen. Und auf Dauer gesehen mag sie das nicht und entwickelt Probleme und Schmerzen. Deshalb müssen wir die Wirbelsäule so ein Stück weit stabilisieren lernen, was nicht heißt, dass sie sich gar nicht bewegen darf, und anderen Gelenke lernen zu bewegen. Das hat so ein bisschen was mit Koordination zu tun, hat ein bisschen was mit Beweglichkeit und Dehnen zu tun, aber auch mit Kraft. Das ist also diese Mischung aus allen drei Fertigkeiten, die
eben genannt wurden. Irgendwann raus habe und den Rücken nicht mehr bewege bei so einer Übung. Wie viele Einheiten von so einer Übung müsste ich machen, dass es wirklich was bringt?
Gerade bei akuten Schmerzen in diesem Bereich, die auf Instabilitäten in der Wirbelsäule zurückzuführen sind, würde ich schon empfehlen, das täglich zu machen. Mindestens eine Minute. Man kann natürlich erstmal mit 20 Sekunden anfangen, auf 30, 40 hocharbeiten. Aber desto öfter man das macht, wenn man dann da recht stabil ist und das auch von der Ausführung gut schafft, darf man das auch dann in 2-3 Abschnitten machen. Das heißt, 2-3 Mal eine Minute.
Bei Functional Fitness geht es darum, mit dem Körper zu arbeiten. Der ist im Grunde gleichzeitig das Trainingsgerät. Gibt es trotzdem andere Trainingsgeräte, die Sie empfehlen?
Ich würde da einfach Widerstände und Gewichte ganz allgemein da in den Vordergrund stellen. Es braucht jetzt keine Geräte, wenn man unbedingt Geräte mag, gerade für den Rücken, so um den fitter zu machen, belastbarer zu machen, stabiler zu machen, kann man dann vielleicht so einen Schwingstab nehmen. Aber das muss es, wie gesagt, gar nicht sein. Hanteln oder auch Alltagsobjekte, schwere Taschen im Alltag, die man trägt, die Wasserkiste, die man trägt, die kann das Gerät sein sozusagen, um den Rücken belastbarer zu machen, um sich einfach rückengerecht lernen zu bewegen.
Wobei so ein Schwingstab, den Sie gerade ansprechen, ich habe das Ding auch zu Hause, aber meistens benutzt man es nicht. Da steht aber drauf, ist ganz gezielt für die Tiefenmuskulatur. Die kann ich ja mit Tüte tragen wahrscheinlich gar nicht aktivieren, oder doch?
Genau, das ist für die Tiefenmuskulatur. Aber wenn man richtig sich beim Heben stabilisiert, muss man lernen, diese Tiefenmuskulatur anzuspannen. Das heißt, man bewegt sich ja doch, die Taschen bewegen sich, schwingen so ein bisschen hin und her. Und wenn man das dann richtig macht oder der Körper das richtig gelernt hat, dann spannt er entsprechend in diesen Momenten, wo die Wirbelsäule so droht, etwas aus dem Gleichgewicht bewegt zu werden, durch vielleicht ein Kind, was man auf dem Arm trägt. Die Dinger zappeln ja auch, ich habe selber eine 3-jährige Tochter, die kann einen ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen, wenn sie der Meinung ist, sich mal zu drehen oder die Seite zu wechseln. Und da in so einem Moment eine Tiefmuskulatur zu haben, die sich reflexartig anspannt, das ist genau das, worum es geht.
Was ist mit Terra-Bändern?
Terra-Bänder sind natürlich auch wieder Widerstände, genau wie Hanteln oder einfach nur Gewichte und Taschen Widerstände sein können. Und für manche Übungen sind die einfach ganz gut geeignet, für manche wiederum etwas weniger. Man möge jetzt zum Beispiel an Zugübungen denken. So ein Band baut ja sozusagen einen ansteigenden Widerstandsbereich auf. Und bei Zugübungen kann es so ein bisschen sein, dass gerade dann die Nackenmuskulatur ein bisschen verspannt, weil gerade im endgradigen Bereich, also am Ende, wenn man versucht zu ziehen, da ist man ja bekanntlich am schwächsten. Und gerade da hat das Band aber blöderweise bei dieser Art von Übung die größte Belastung. Mhm. Und im mittleren Bewegungsteil ist das Band häufig zu lasch. Also da muss man so ein bisschen mal gucken. Bänder sind für manche Übungen ganz gut geeignet, für manche einfach ein bisschen weniger.
Sie hatten neulich mal ein Video, da ging es darum, OPs vorzubeugen, dass man erst gar nicht diesen Schritt der OP wagen muss. Was sagen Sie generell? Also es gibt so viele Berichte über Knie- und Hüft-OPs. Da wird, glaube ich, relativ schnell operiert, oder? Was haben Sie für einen Eindruck? Wie kriegen Sie das mit?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Und Gott sei Dank wird er so ein Stück weit in den letzten Jahren revidiert, weil immer mehr darüber berichtet wird. Und viele Mediziner wissen das auch selber. Viele Mediziner warnen auch davor, dass die OP im Grunde der letzte Schritt sein sollte. Und das Problem liegt vermutlich so ein bisschen auf beiden Seiten. Es gibt Patienten, die wollen einfach das Problem gelöst haben, sich weniger damit selbst auseinandersetzen und die Lösung so ein Stück weit outsourcen, woanders finden, und dann wird vorschnell operiert. Manchmal lässt der Arzt das dann auch zu, weil vielleicht auch wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund stehen, aber eine OP sollte auf jeden Fall der letzte Schritt sein, und ich rate auf jeden Fall, eine OP kann auf jeden Fall helfen, aber ich rate auf jeden Fall vor einer OP ab, wenn zuvor konservativ gesehen nicht alles ausgelotet wurde. Was meine ich damit? Vielleicht noch genauer spezifizieren. Ein vernünftiges Anamnesegespräch, wenn das zu Beginn gemacht wurde, wenn der Arzt nicht imstande ist zu benennen, was die Ursache seiner Meinung nach ist, würde ich mir eine Zweitmeinung auf jeden Fall holen. Und wenn noch keine Bewegung Bewegungsschulung gemacht wurde. Sprich, wenn keine Bewegung identifiziert wurden, die es in 90-95% der Fälle gibt, die Schmerzen verursachen, dann ist man noch nicht an der Ursache dran gewesen.
Liegt wahrscheinlich so ein bisschen am System, ne? Der Arzt kriegt weniger Geld für das Gespräch, das er führt, und für die OP gibt es dann mehr Geld.
Das Richtig. Ist so ein System. Ja, das ist leider so, genau. Und das würden die Ärzte ganz gerne auch ändern, glaube ich.
Was können wir selber ändern? Also vielleicht liegt es ja auch an der Haltung des Patienten. Sie haben eben gesagt, ja, dann ist das Thema schnell vom Tisch mit der OP, aber vielleicht taucht es ja anschließend wieder auf, wenn wir uns gleich verhalten.
Richtig, genau. Wenn die Ursache nicht behoben wird, wenn sozusagen ein künstliches Kniegelenk oder eine künstliche Bandscheibe eingebaut wird, aber die Ursachen, zum Beispiel die falsche Haltung, falsche Bewegung, falsche Belastung, nicht abgeschaltet werden, dann wird die neue Bandscheibe, die künstliche Bandscheibe, sehr wahrscheinlich wieder verletzt. Das heißt, da müsste man einfach vielleicht mehr Eigenverantwortung an dieser Stelle übernehmen und akzeptieren, dass man selber der größte und zuverlässigste Schlüssel zur Lösung ist.
Gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.